Heute Abend gibt es ja eine besondere Veranstaltung in Erfurt an vielen verschiedenen Orten, alten und neuen, bekannten und eher unbekannten Orten. Und zwar die Lange Nacht der Museen wird stattfinden. Dazu haben wir Anselm Hartinger, Professor Dr. Anselm Hartinger. Okay, hier im Studio. Guten Abend, guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Freue mich sehr, hier zu sein. Der Doktortitel ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern ich stehe natürlich hier für die Erfurter Museumslandschaft und wir freuen uns immer eigentlich sehr auf die Museumsnacht. Ist eine große Herausforderung für unsere Häuser. Klar, Kollegen sind bis Mitternacht im Dienst, aber es ist immer eine tolle Chance, vielen Besuchern eben mal ungewöhnliche Facetten zu zeigen. Und wir sehen dort auch viele Leute, die wir eben nicht als Stammpublikum haben und können unsere Häuser mal so ein bisschen im Eventbereich profilieren. Also wir schätzen das eigentlich immer sehr und freuen uns auf viele neugierige Besucher. Was der Regen oder was das Wetter heute mit uns tut, werden wir nochmal sehen. Ich kann zumindest die Aussicht sagen, in den Museen ist es trocken, ja, das aber ja nicht in der Präsentation, sondern nur, also was das Wetter betrifft.
Ja, nee, das wird ja auch so laufen. Die Frage, also 40 Orte gibt es jetzt, zu denen man gehen kann. Das ist ja recht viel für Erfurt, mal ein bisschen auch außerhalb Wasser. Kapellendorf zum Beispiel. Und im Reformationsjahr und von dem nahen Kirchentag, sagten Sie kurz im Vorgespräch, wird es sich auch um das Thema Religion und Bekenntnisse drehen als Oberthema. Ja, erzählen Sie mal ein bisschen. Ja,
also vielleicht nur nochmal, es ist wirklich eine tolle Chance, weil die Eintrittskarte kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Das ist praktisch beim zweiten Museum hat man das schon drin. Also es ist wirklich auch eine Einladung an die Leute, möglichst viel herumzuziehen, einfach 3, 4, 5 Häuser zu besuchen. Und der Obertitel Bekenntnisse hat natürlich was zu tun. Dieses Jahr ist das Reformationsjubiläum, steht in vielen Häusern im Vordergrund, gerade etwa im Stadtmuseum, wo wir gestern Abend die große Ausstellung zu den Bettelorden und zu Martin Luthers Klosterzeit eröffnet haben. Es gibt im Volkskundemuseum 19 Uhr eine Eröffnung zum Thema Pilgern auf der Suche nach dem Glück. 18 Uhr gleich wird bei Topf und Söhnen im Erinnerungsort eine Ausstellung eröffnet, die sich mal nicht mit der NS-Zeit beschäftigt, sondern mit der Prägung von heute im öffentlichen Leben stehenden Frauen durch ihre Herkunft aus dem Pfarrhaus. Also ein wirklich zeitgeschichtlich diskursives Thema. Und ich denke, alle Häuser haben sich Mühe gegeben, ein bisschen zu schauen, wo sind denn ihre Statements zum Thema religiöse Verständigung, zum Thema aktueller Zeitgeist auch. Und natürlich legt man als Museum mit Ausstellungen und mit seinen Veranstaltungen immer auch Bekenntnis von seiner eigenen Haltung ab. Denn Museen sind ja keine Orte, die einfach irgendwie Objekte hinstellen und Tafeln dran kleben, sondern eigentlich haben wir eine Sicht auf die Geschichte, auf die Gegenwart. Und wenn wir eingeladen sind, durch so ein Thema mal ein bisschen zu zeigen, worum geht es uns eigentlich, dann ist das ganz schön. Daneben steht natürlich der Unterhaltungscharakter auch im Vordergrund. Es ist fast überall Live-Musik, es gibt überall Catering. Bei uns im Stadtmuseum gibt es eine Boogie-Band, es gibt einen singenden Bettelmönch. Bei anderen Leuten singen Chöre. Also dieser Aspekt spielt ja auch eine ganz große Rolle. Die Museumsnacht soll eigentlich ein Fest für und mit den Besuchern sein.
Also kann man sich das, ist es eigentlich, dass jedes Museum sich selbst beschließt, wie es das genau umsetzt, oder gibt es da außerhalb des Überthemas noch ein gemeinsameres Konzept? Oder kann ja jeder selber machen, was er will, in Anführungsstrichen?
Na, es gibt bei der Kulturdirektion eine Koordinierungsstelle, das macht Frau Gräser, die das mit sehr viel Erfahrung und Kreativität auch angegangen ist, auch diesen schönen Flyer hat gestalten lassen. Also dort findet eine gewisse zentrale Steuerung statt. Wir als Museen werden dann immer aufgefordert, da Vorschläge zu machen und dann gleicht sich das so gegenseitig ab. Eher ist das immer eine Inspiration, die wir kriegen und dann diskutieren die einzelnen Häuser intern, was passt dazu, was können wir machen, was wollen wir auch mal machen. Wir haben da auch keine riesigen Zusatzetats, aber immerhin sind ein paar Dinge möglich. Zum Beispiel kann man eben, was ja sonst nicht so einfach ist, mal mit einem Bus nach Kapellendorf und zurückfahren, also auch mal eine Einladung zu sagen, ich fahre mal aufs Land, guck mir mal diese Wasserburg an. Man kann nach Molsdorf fahren, was auch nicht der allernächste Weg ist.
Das Schloss
Molsdorf,
genau, dieses Barockschloss, ja, da werden Tänze aufgeführt, genau. Und ja, barocke Sachen gezeigt. Der Petersberg interessiert mich ja persönlich besonders. Der ist ja sonst mit diesen Horchgängen, die zugänglich sind, die sind ja sonst nicht so regelmäßig geöffnet, oder?
Ja gut, die Horchgänge sind ja an sich immer über den Afrotourismus auch zugänglich. Aber auch den Petersberg kann man mal nutzen. Und die Horchgänge sind sicherlich eine attraktive Geschichte, weil man einfach mal die Möglichkeit hat, sozusagen in den Mauern der Festung lang zu gehen und ein bisschen zu erahnen, was dieser Geschichtsort Petersberg eigentlich noch leisten kann. Also da sind wir ja auch noch nicht am Ende unserer Ideen.
Weil es gibt ja dort auch noch andere unterirdische Gänge, die sonst eigentlich gar nicht zugänglich sind, die werden dann wahrscheinlich dann aber heute dann auch nicht zugänglich sein, oder ist das, wie sieht es da eigentlich aus?
Also es gibt ein Programm in den Horchgängen sozusagen, und da kann man auch in diese kleine militärgeschichtliche Präsentation gehen, die in dieser Offizierswache dort an der Seite ist. Mhm. alles ist jetzt nicht zugänglich gemacht worden. Das ist auch nicht ganz so einfach. Da ist eine immense Arbeit geleistet worden in den letzten Jahren. Da schlummert sicherlich noch ein gewisser Schatz, den wir, wenn wir es irgendwie mal hinbekommen, auch noch heben sollten.
Ja, also muss erst gesichert werden wahrscheinlich alles genau. Und so. Ist es denn sonst, gibt es denn irgendwie besondere Stücke, die auch gezeigt werden oder Sachen, die aus dem Archiv gekramt werden, die man dann zu sehen bekommt an gewissen Orten?
Also das ist sehr unterschiedlich von den Häusern. Wir haben einfach als Museumsmenschen, ich mache das ja auch schon seit vielen Jahren, nicht nur in Erfurt, einfach die Erfahrung gemacht, dass bei der Langen Nacht der Museen weniger einzelne Objekte im Vordergrund stehen. Das ist dann eher bei speziellen Sonderausstellungen oder speziellen Veranstaltungen, sondern dass eher hier die Chance da ist, das Haus als solches mal zu präsentieren, dass man eher mal im Programm interessante Dinge macht, zum Beispiel Musik, die vielleicht nicht typisch für ein Museum ist, oder es kommt ein Impro-Theater zum Beispiel, was heute im Stadtmuseum spielt, was bei der Eröffnung an der Langen Mühle spielt, das dann sozusagen durch die Häuser zieht, solche Dinge. Also die Erfahrung ist eher, dass wir sagen, wir zeigen mal, was wir können, wir zeigen mal, was wir an Themen haben, wir zeigen mal, was Museen für fantastische Orte der geistreichen Unterhaltung sein können, und die Hoffnung ist eher, dass die Leute dann vielleicht auch mal wiederkommen und sagen, dann gucke ich mir auch mal eine Ausstellung an, dann gucke ich mir auch mal, besuche ich vielleicht mal einen Vortrag, mache mal was Museumspädagogisches, das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel Stadtmuseum, andere Orte auch, machen sehr viel händisch. Also bei uns kann man Dinge ausprobieren, kann man mittelalterliches Handwerk erleben. Mhm. Also ist eher der Versuch, mal ganz, ganz niedrigschwellig und besucherfreundlich ranzugehen. Und dann kann man vielleicht über diese Schiene auch das eine oder andere spannende Objekt wieder in den Vordergrund stellen.
Ja, beim Stadtmuseum erinnere ich mich da auch an die, da gab es einen Vortrag zum Thema Braukunst, als diese alten Gerstenkörner gefunden wurden. Das fand ich auch ganz interessant. Und ich erinnere mich, im letzten Jahr, da war ich in der alten Mühle zur Museumsnacht und wusste gar nicht, wie mir geschah. Auf einmal Nebelschwaden und Lichter und ein DJ stand da und hat da Musik gemacht. Das war schon ganz spannend, das zu beobachten.
Man sagt ja, also wenn die Leute vergessen mal für einen Abend, dass sie sozusagen in einem klassischen Wissenstempel sind, sondern einfach mal sehen, es sind Häuser, die sind ja von der Bürgerschaft für die Bürgerschaft ersonnen und wir verwalten sozusagen treuhänderisch das Kulturgut, wir verwalten das historische Erbe und versuchen damit was Sinnvolles, Aktualitätsbezogenes anzustiften, dann ist es doch am besten. Man kann natürlich nicht, klar, man kann nicht das Popcorn sozusagen in die historischen Vitrinen hineinkrümeln. Es gibt gewisse Grenzen in den Museen, die wir auch nicht überschreiten können. Aber an sich mögen die Leute gerne mal vergessen, dass es nur um Bildung geht, denn eigentlich geht es um uns heute.
Es sind ja auch nicht nur Museen oder, wie Sie sagen, Wissenstempel dabei, sondern sind auch kleinere Ausstellungsräume, zum Beispiel das Retronom ist ja auch dabei.
Fechterhaus.
Und das Fechterhaus, Kunsthaus Erfurt. Also es bezieht sich eben nicht nur auf Museen, sondern es wird zusammengearbeitet mit den Museen, um Wissen nämlich nicht nur aus diesen wissenschaftlichen Orten, wie halt Museen, zu verbreiten, sondern eben auch in die Kunsthäuser zu bringen und eben das Thema Erinnerungskultur oder Gedächtnis da in die Kunstszene auch mit einzubringen. Was halten Sie von dem Konzept, dass es eben nicht nur die Museen sind? Und
also auf jeden Fall finde ich es schön, wenn es so einen spannenden Mix gibt und ich finde das auch gut, dass immer wieder kleinere Galerien, dass Projekte eingeladen werden, das sozusagen zu beleben. Ich habe überhaupt keine Angst vor diesem Dialog, sondern wir können von der freien Szene viel lernen, denke ich mal. Die freie Szene kann auch von unseren Museen etwas lernen, was eher zum Beispiel einfach Fragen der Didaktik von Dingen betrifft, was einfach Fragen der Erfahrung mit Besuchern betrifft. Nö, das ist sehr spannend. Und wenn ich jetzt zur Museumsnacht ginge, ich würde ja auch nicht 5 klassische Museen besuchen. Ich würde wahrscheinlich eine Ausstellungseröffnung besuchen, dann würde ich in eine Galerie gehen, dann würde ich vielleicht, wie jetzt zum Beispiel in der Andreasstraße, wo man über dieses Renau-Mosaik spricht, diese wiederentdeckte, gute DDR-Kunstanbau, würde ich mir vielleicht eine spannende Diskussion antun. Zwischendurch würde ich immer mal ein Glas Wein trinken, eine Bratwurst essen. Das ist ja der Sinn der Sache. Insofern freuen wir uns da auf diesen Dialog.
Ja, ich bin nämlich nicht die Einzige, die heute verschlafen hat oder den Morgen nicht so früh begrüßen konnte. Wir hatten eigentlich noch jemanden vom jüngeren Konzept eingeladen. Den war es natürlich zu früh, verständlicherweise.
Ah, ich denke, die sind nur an der ganz fleißigen Vorbereitung
ihrer
Präsentation
heute
Abend. Wünsche den Kollegen alles Gute.
Ja, wie ist das denn jetzt? Wie kommt man von A nach B? Weil es sind ja so viele Orte. Es gibt einen Shuttle-Service. Wie funktioniert das?
Also es fahren regelmäßig Shuttles ab, vor allem zu den Orten, die eben weit weg sind, also wie Molsdorf, wie das Margarete-Reichert-Haus, wie eben Kapellendorf. Die fahren sozusagen nach einem gewissen Fahrplan, der auch in dem Heft ganz genau abgedruckt ist, am Anger ab. zum Beispiel Kapellendorf fährt man etwa 45 Minuten, dann kann man eine Stunde dort sein. Also das kann man gut schaffen. Man muss dann nicht sich nur für ein Objekt entscheiden, sondern kann immer noch zwei, drei andere Dinge ermöglichen. Es ist ja auch dieses Ticket, was ja sehr günstig ist, was sozusagen auch als Fahrkarte dann funktioniert.
Auch also für die normalen Linien.
Auch für die normalen Linien. Ne? Also okay. Ein wirklich rundum Service-Paket. Ja. Wer es ausschlägt, hat was verpasst, sag ich mal.
Bis wann geht die lange Nacht der Museen? Denn wann ist an denn der Spuk hätte ich schon fast gesagt, der Zauber
der
vorbei.
Der Zauber ist nie vorbei in den Museen, aber ja. Das ist dann, also es geht ja praktisch 18 Uhr los, etwas vorher, 30. die Eröffnung an der Neuen Mühle. Die Programme laufen dann so gegen Mitternacht meistens aus. Erfahrung ist aber, es gibt so ein paar Hotspots, der Garten vom Stadtmuseum zum Beispiel oder hier und da. Es wird jetzt keiner mit der Uniform rausgeschmissen, sondern man lässt es dann sozusagen nach und nach ausklingen. Das hängt ja auch davon ab, viele Häuser haben eher familienfreundliche Programme. Die finden natürlich eher so zwischen 18 und 21 Uhr statt. Später am Abend ist es dann oft Musik. Und wir improvisieren dann auch. Wir machen dann auch, wenn viele Leute kommen, machen wir noch eine Führung mehr. Wenn es sehr eng ist, kann man was anderes machen. Das hängt auch immer vom Wetter ab. Wenn natürlich sehr viel Regen ist, wird sich eher auf die Angebote im Museum konzentrieren. Ja. Wenn das Wetter schön ist, so wie es letztes Jahr war, sind die Leute lange im Garten und erfreuen sich eher an der Musik.
Das ist ja das Schöne, dann zu zeigen, wie lebendig das Museum eigentlich ist und die Inhalte da. Wie sieht's man, erkennt man das dann in den Monaten nach der Museumsnacht, dass dann ein veränderter oder ein erweiterter Besucherstrom kommt oder muss man immer wieder aktiv werden, um das zu zeigen?
Also wir müssen natürlich immer wieder aktiv werden, so schwer das auch ist, weil wir natürlich eine extrem dünne Personaldecke haben und die Kollegen jetzt, wenn sie zum Beispiel wie im Stadtmuseum eine große Sonderausstellung über Monate hinweg intensiv vorbereitet haben, dann irgendwann auch mal eine Pause brauchen, nicht? Also man kann natürlich diese Intensität wie mit der langen Nacht nicht jeden Monat durchhalten. Was wir halt sehen ist, dass wir andere Besuchergruppen haben als sonst. Das ist mir schon in Stuttgart aufgefallen, jetzt auch hier. Zur Museumsnacht hat man zum Beispiel junge Paare im Museum, was relativ selten ist. Also die jüngeren Leute kommen eher als Studierende oder dann vorher noch als Schüler. Und dann haben wir sozusagen oft ein gewisses Loch. Dann zwischen 20 und 50 ist es oft schwierig. Mhm. Und gerade diese Menschen, die eben auch beruflich sehr gerade durchstarten, die ausgelastet sind, die kommen eben gerne mal zur Museumsnacht. Und es ist schon eine Frage, ob man nicht dieses Konzept, ohne es jetzt sozusagen durch Vielfältigkeit oder durch ein zu häufiges Abhalten einfach abzunutzen, ob man nicht dieses Konzept der Entdeckernächte sozusagen ein bisschen überträgt. Wir werden auch in unserem Bettelordensprojekt mal eine lange Nacht der Bettelmönche machen, zum Beispiel im Sommer. Also einfach, ich glaube, wir müssen bei den Zeiten und bei den Angeboten ein bisschen stärker darauf achten, wann haben denn unsere Besucher Zeit, zu uns zu kommen? Was können sie die denn interessieren? Aber das ist ein langer Weg, weil natürlich Museen Öffnungszeiten haben, Schließzeiten. Das ist alles notwendigerweise stark reguliert, aber wir können da, glaube ich, was davon lernen. Man kann natürlich nicht hoffen, dass dann am nächsten Tag, im nächsten Monat jeden Tag 1000 Leute mehr kommen. Ja, aber wenn 100 Leute sagen, hey, das Museum ist gar nicht langweilig, hier gibt es tolle Sachen zu sehen, da komme ich vielleicht mal wieder, oder wenn ich Besuch habe, Erfurt hat ja immensen Tourismus, da kommen ja ständig Leute zu Besuch, die oft auch Leute hier kennen. Wenn die dann sagen, komm, wir gehen mal in die alte Synagoge oder wir gehen mal ins Stadtmuseum oder wir gehen mal wieder in die Naturkunde, dann hat es doch seine Wirkung getan.
Ja, also bereichern sich beide Seiten gegenseitig sogar.
Unbedingt, denn wir können auch von den Besuchern lernen und wir müssen immer noch unsere Türen weiter aufmachen, ohne dass man natürlich die Kollegen überfordern kann, weil es kann jeder nur einmal arbeiten, aber gerade diese praktischen Dinge, dass die Leute sehen, ich kann hier mal was anfassen, ich kann ja mal was selber machen. Das ist etwas, was uns helfen kann und was den Leuten ja auch Spaß macht. Denn lange Nächte sind überall ein Erfolgsformat.
Ja. Eine Frage habe ich noch. Es geistert hier seit ein paar Tagen ein bisschen rum. Es gibt dieses gelbe Haus hinter der Kaufmannskirche. Wissen Sie mehr darüber? Wir wissen nur, es hat was mit Kirchen, nicht leere Kirchen zu tun.
Also ich muss sagen, ich bin seit Tagen im Tunnelblick auf die Bettelordensausstellung, habe meine Mönchskutte tief ins Gesicht gezogen. Ich gehe dort jeden Tag mal vorbei, aber ich wäre als guter Quellenforscher, mir die Sache jetzt mal anschauen und kann ich Ihnen gerne ein Feedback dazu geben.
Gut, danke schön.
Ja, danke, dass Sie hier waren, danke, dass Sie
mit uns über das Gespräch
Museumsnacht gesprochen haben.